Einen schönen guten Morgen nochmal euch allen und ich möchte euch auch nochmal von hier begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Freut mich, dass viele da sind und um unsere Täuflinge auch mit zu unterstützen und das auch mitzuerleben, ist ja nicht so wie Alltag, auch nicht für uns in der Gemeinde, dass wir so eine Taufe durchführen können. Und ja, umso mehr freut mich das und ich denke auch die Täuflinge sind da dankbar, dass ihr da seid. Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen, die uns über dem Livestream zugucken. Und auch wenn wir schon so einiges gehört haben heute zum Thema Taufe, möchte ich auch nochmal die Gelegenheit nutzen und über Taufe reden, damit vielleicht ein besseres Verständnis da ist, warum wir so taufen, wie wir taufen. Das Ganze hat nämlich die Begründung im Wort Gottes. Und deswegen wollen wir uns erstmal ein bisschen beschäftigen mit der Frage, was ist Taufe? Und der Maßstab für alle christliche Denominationen und alle Religionen letztendlich, warum sie etwas tun, ist das Wort Gottes, beziehungsweise alle, die an das Wort Gottes glauben, die sich daran orientieren und so auch für uns. Und der Grund hierfür ist sehr schön und einfach. In Matthäus Kapitel 5, im Vers 18, da steht ein Vers, der so ein bisschen betont, warum die Bibel so wichtig ist für uns. Und Jesus selbst hat das nämlich gesagt, während der Bergpredigt, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, die Bergpredigt ist eine Predigt, die sehr bekannt ist, die von Jesus Christus gehalten wurde. Und in dieser Predigt, Kapitel 5 im Matthäus-Evangelium, Vers 18, sagte er, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und der Vers ist kein Einzelfall, sondern es wird wiederholt in der Bibel, dass das Wort ewigen Bestand hat. Das heißt, wenn die Erde schon vorbei ist, so sagt es die Bibel, wird das Wort Gottes immer noch gültig sein. Auch wenn es schon erfüllt ist, teilweise durch die ganzen Prophezeiungen, die Jesus erfüllt hat mit seiner Tat am Kreuz. Und das wurde heute schon mal vorgelesen, aber ich finde, es beschreibt sehr, sehr gut den Vorgang der Taufe und ich werde das trotzdem nochmal vorlesen. Wir wissen ja, die Wiederholung ist ein guter Lehrmeister für uns Menschen. Wir sind doch relativ schnell vergesslich und so will ich das nochmal auffrischen, um einfach nochmal dieses Prinzip, warum wir so taufen, wie wir taufen, deutlich zu machen. Und zwar im Römerbrief, wer eine Bibel hat, kann sehr, sehr gerne mitlesen. Im Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Ich lese einmal vor aus der Schlachterübersetzung hier. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ja, der Römerbrief, er hat so den Leitgedanken, dass letztendlich die Rettung durch die Gnade, durch das Blut Gottes, durch das Blut des Sohnes Gottes, Jesus Christus, des Herrn, was vergossen wurde, dass dadurch, den Glauben daran, dass wir dadurch errettet sind, das verfolgt so der Römerbrief wie ein roter Faden, wenn man das liest. Und ja, hier wird sehr schön, finde ich, anschaulich in den Versen 3 und 4 beschrieben. Das Untertauchen ist sozusagen das symbolisch Wiedergeben, was Jesus Christus schon viele Jahre zuvor gemacht hat. Nämlich er ist am Kreuz gestorben. Er hat das Reich der Lebenden verlassen und ist in das Reich der Toten übergegangen. Er war nicht mehr unter den Menschen für 3 Tage. Und ja, das Wort Taufe, das kommt ja vom Griechischen und der Römerbrief war auch auf Griechisch geschrieben. Und auch noch im Neugriechischen ist es immer noch so, dieselbe Bedeutung, dieses Tauchen. Es ist nicht Taufen, sondern es ist das Wort Tauchen. Tatsächlich so, wie wir es kennen mit Schnorchel und Brille unter Wasser so richtig. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Vaftizo oder Vaftisi heißt das auf Griechisch. Und das ist einfach wichtig, nochmal so zu erwähnen, weil wir tauchen ja ganz unter dem Wasser unter. Es reicht nicht aus, einen drüber zu besprenkeln, um das Bild Jesu Christi verständlich zu machen. Nein, es ist das komplette Tauchen schon gemeint, damit wir verdeutlichen, dass er, der Herr, für uns Menschen gestorben ist. Ja, und Jesus ist natürlich wieder auferstanden. Genauso auch die Täuflinge wieder aus dem Wasser emporgekommen. Ja, und dieses Bild ist ein wichtiges Bild für uns Christen. Wir glauben nicht an einen totgebliebenen Gott, sondern wir glauben an einen lebendigen Herrn, den wir erleben dürfen und können, wenn wir dazu bereit sind und uns darauf einlassen, natürlich. Ja, es ist wirklich wichtig, die Taufe. Jesus Christus, auch wenn die Täuflinge heute so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ist der Mittelpunkt. Er ist nicht symbolisch gestorben. Er ist nicht symbolisch auferstanden. Nein, er ist leibhaftig auferstanden. Und das macht das so groß, diese Taufe. Das Symbol der Taufe ist so wichtig, denn dadurch bezeugen wir, dass das genau geschehen ist. Ähnlich wie das Abendmahl, ein Ritual ist, was Jesus Christus sich wünscht für uns Christen, dass wir das tun. Wenn wir wirkliche Nachfolger sind, dann werden wir aufgefordert, lasst euch taufen. Also das ist dem Herrn sehr wichtig. Und wie wichtig, wollen wir einfach mal jetzt ein bisschen gucken, warum das so wichtig ist, die Taufe. Neben dem Kreuzestod Jesu Christi, der die Welt erschaffen hat in 7 Tagen, der uns Menschen erschaffen hat und für uns sich geopfert hat, wird im Lukas, lasst uns das aufschlagen zusammen, im Lukas Kapitel 3, die Verse 21 bis 23, ein ganz wichtiges Ereignis nochmal festgehalten. Also Lukas Kapitel 3, die Verse 21 bis 23. Das ist eine sehr bekannte Stelle und dennoch eine sehr, sehr, sehr wichtige Stelle. Lukas Kapitel 3, 21 bis 23. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Bis dahin. Ja, also zunächst einmal das Volk, das hier erwähnt wird, das sind die Juden, die von Johannes dem Täufer, der ist ja auch relativ bekannt, getauft wurden. Und sie wurden auf die Buße hingetauft, dass sie Buße tun und umkehren von ihren Sünden und einsehen, wie falsch sie leben als Juden. Und dennoch war das eine vorläufige Taufe, nicht die Taufe, die wir heutzutage praktizieren. Denn Jesus war zu dem Zeitpunkt noch nicht gestorben. Er würde noch sterben. Und als Johannes der Täufer Jesus sah, weigerte er sich im ersten Moment, dass er ihn taufen müsste. Das war für ihn ein Widerspruch. Wie kann ein so einfacher, geschaffener Mensch den Herrn selbst taufen? Das war für ihn ein Widerspruch. Und dennoch war es Jesus Christus so wichtig, ein Exempel darzustellen, ein Beispiel darzustellen für die Menschen, die nach ihm leben werden und ihm folgen. Es war ihm so wichtig, dass er sich als Heiland dieser Welt trotzdem taufen ließ, erniedrigen ließ quasi auch von einem Menschen wieder. Und hier sehen wir einfach, dass wie wichtig es Jesus war, dass er ganz bewusst den Zeitpunkt auch gewählt hat, dass er 30 war. Er hätte ja auch viel früher sich taufen lassen können, aber das tat er nicht. Er wählte bewusst diesen Zeitpunkt aus. Und als er sich taufen ließ, da tat sich der Himmel auf und die Dreieinigkeit Gottes wurde offenbar. Und diese Stelle ist einmalig in der ganzen Heiligen Schrift. Sie ist einmalig. Sie ist was ganz Besonderes, denn die Dreieinigkeit wird hier offenbar. Und das betont einfach nochmal, dass dieses Ereignis keine Kleinigkeit für den Herrn ist. Die Taufe ist nichts Unwichtiges, sondern sie ist ein essentielle Tat der Nachfolge, Tat für uns Christen, für die wir wiedergeborene Nachfolger Jesu Christi sind, so wie es die Bibel auch beschreibt. Und da sehen wir einfach nochmal, ja, die Bibel betont ganz klar, Taufe ist wichtig. Wir werden dazu aufgefordert, in Matthäus, im Kapitel 28, in den Versen 18 bis 20. Also Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Das sind übrigens so ziemlich die letzten Worte, die hier im Matthäus Kapitel stehen. Und man sagt ja so, die letzten Worte sind sehr, sehr wichtig immer. Bei sterbenden Menschen und auch bei Büchern, der Autor gibt sich am meisten Mühe quasi. Natürlich ist das Ganze geistinspiriert und alles ist gleich wichtig. Aber auch hier wird nochmal dadurch, dass es als letztes kommt, die Wichtigkeit betont. der Taufe. Und ich lese jetzt die Verse 18 bis 20 vor. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, Einschub den Jüngern, und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeit, der Weltzeit. Amen. Ja, zunächst einmal sagte Jesus mir, ich hab die Macht. Das, was ich jetzt sage, ist wichtig. Ich habe alle Macht auf Erden und im Himmel. Bin nicht irgendwer, ein Mensch, sondern ich bin Gott zugleich. Und somit liegt die Betonung auf das, was er jetzt kommt, sehr stark. Und er sagt letztendlich, dass die Menschen zu Jüngern gemacht werden sollen, dass sie sich bekehren sollen, dass sie die frohe Botschaft hören sollen, dass Jesus am Kreuz sein Leben gelassen hat für diese Chance, für diese Möglichkeit, zu ihm zu kommen, die Gnade anzunehmen, das Geschenk Jesu Christi an die Menschen letztendlich anzunehmen, damit unsere Sünden, die wir immer wieder machen und gar nicht aufhören können, sie zu tun teilweise, damit sie vergeben sind, damit wir gerecht gesprochen werden, nicht durch unsere Taten, sondern durch sein Blut alleine. Und Menschen, die das im Herzen, im Gebet annehmen und Buße tun und sagen, nicht ich möchte mehr mein Herr sein, wie es normal ist für uns Menschen, jeder Mensch bestimmt selbst seinen Alltag, aber Christen sagen, nein, ich mache das nicht mehr, ich bestimme nicht mehr mein eigenes Leben, es soll fremdbestimmt werden, nämlich Gott soll jetzt bestimmen, Jesus Christus soll bestimmen. Und wenn das getan ist, dann geht der Befehl weiter. Dann kommt nämlich die Taufe und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das haben wir heute gesehen. Und wir haben auch vielleicht gesehen, dass die Täuflinge, ich auch, weiß angekleidet waren. Und das ist kein Zufall. Wir betonen damit nicht unsere Reinheit und dass wir so toll sind, sondern dass Jesus so toll ist. Dass Jesus sündlos war, dass er sündlos gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist, sündlos, unschuldig verurteilt wurde zum Tode. Und dass er auch unschuldig und ohne Sünden, die ihn festhalten konnten im Tode, auferstanden ist und jetzt lebt. Und ja, eine Frage, die sich viele stellen über die Jahrhunderte, ist denn die Taufe heilsrelevant? Das heißt, hat man dann das Ticket sicher für den Himmel in der Tasche? Wie sieht das aus? Diese Frage wird sich gestellt und viel diskutiert in der Christenheit. Aber es gibt Beispiele im Leben, wo Menschen unter Knappheit des Wassers leiden. Die haben kein Wasser und es wäre eine komplette Verschwendung, sich da unter Wasser zu begeben und taufen zu lassen. Des Weiteren sehen wir auch, dass Menschen sich nicht getauft haben oder nicht getauft wurden, auch in der Bibel. Ja, der Sünder, der zur Linken oder zur Rechten, ich bin mir jetzt nicht sicher, ging, neben Jesus auf jeden Fall, ihm wurden ja auch die Sünden vergeben. Und er hat auch das Versprechen erhalten von Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Versprechen, das gab Jesus ihm und er wurde nicht getauft. Und das sind so Hinweise, ganz, ganz deutliche Hinweise, dass die Taufe nicht heilsrelevant ist. Und das Gegenteil finden wir nicht in der Bibel, dass sie heilsrelevant ist. Das heißt, sie ist ein Schritt, der gefordert ist, aber der letztendlich keine große Auswirkung hat in der Ewigkeit. Ja, ob wir die Ewigkeit mit dem Herrn oder in der Hölle verbringen werden, das bestimmt nicht die Taufe, sondern das bestimmt das Blut Jesu Christi, ob wir das Gnadengebot annehmen oder es ablehnen. So wird das in der Bibel festgehalten. Und die Taufe, ich habe es ja schon hier und dort erwähnt, ist letztendlich ein Schritt des Gehorsams. Es gibt einen sogenannten Missionsbefehl, wir können den einfach mal auch umbetiteln in Taufbefehl, denn das passt sehr gut. Es passt sehr gut. Und zwar ist das eben, ja, das hatten wir gerade eben gesehen, im 28. Kapitel, im 19. Vers, diese Aufforderung, tauft sie. Das ist ein Befehl an die Jünger und ein Befehl an ja, die nachfolgenden Jünger, quasi die wir auch sind, dass wir auch taufen sollen. Und Taufe, der Schritt des Gehorsams, betont einfach nochmal auch das Verhältnis, was wir zu unserem Herrn haben. Wir, die wir uns Christen nennen, nennen uns nicht Christen aus Zufall, sondern dadurch, dass wir an Christus glauben und dass er der Chef ist, der Boss ist sozusagen. Er ist derjenige, der sagt, wo es für uns lang geht, für uns Christen. Und bei uns gibt es auch Ungehorsam, aber dennoch werden wir aufgefordert zum Gehorsam. Und der Glaube an die Existenz Jesu Christi reicht nicht. Dass Jesus Christus gelebt hat, das glauben sehr, sehr viele Menschen. Dass er gelebt hat, ist ja auch historisch belegt und belegbar. Und das wird gar nicht angezweifelt. Aber dass er der Sohn Gottes war, dass er im Himmel herabstieg und Mensch wurde, das wird angezweifelt. Und die Menschen, dass er für die Menschen starb, das noch mehr und wieder auferstand. Ja? Und das ist der Glaube, der rettend ist. Nicht der Glaube, der einfach nur an die Existenz oder die Existenz Gottes einräumt irgendwo. Ich glaube an irgendeinen Gott. Nein, es geht konkret um den Namen Jesu Christi, denn er ist derjenige, der sich geopfert hat für uns Menschen. Nicht irgendein Gott. Und das Schöne ist, es gibt auch fröhliche Verheißungen, wenn man sich taufen lässt. Es gibt wirklich frohe Sachen, die da mitspielen. Und zwar Matthäus, lasst uns das nochmal gucken. Matthäus Kapitel 10, wenn ihr das schon aufgeschlagen habt. Matthäus Kapitel 10, den Vers 32. Da steht, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und ich finde, dieser Vers, der kann einem Freude bereiten, wenn man dieses Bekenntnis getätigt hat, wenn man den Menschen gesagt hat, ja, ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Täuflinge haben das heute Morgen in ihrem Zeugnis ja schon gemacht. Und das ist einfach nochmal eine Freude dazu, die dazukommt. Einfach diese Gewissheit, ja, ich habe Jesus bekannt und er wird sogar vor dem Vater, dem heiligen Vater im Himmel, eintreten für mich. Er wird sich bekennen. Und somit ist es auch ein Bekenntnis, was heute Morgen wir gesehen haben, in die unsichtbare Welt. Dadurch, dass Jesus Christus das an seinem Vater weitergeben wird, dieses Bekenntnis. Es sind meine Kinder, sie gehören zu mir. Das geschieht natürlich nicht nur bei der Taufe, auch wenn wir es mündlich bekennen dem Menschen und sagen, ich glaube, dann geschieht das auch. Aber insbesondere bei der Taufe. Und früher war es nun mal so, dass nach der Bekehrung direkt die Taufe kam. Das hat man kirchengeschichtlich mittlerweile ein bisschen getrennt. Und ich denke, das ist auch gut und legitim. Allerdings, wenn der Heilige Geist einen dazu drängt, sich taufen zu lassen, sollte man da auch gehorsam sein und diesem Befehl ja, nachgehen. Und es gibt Menschen, die so sehr gedrängt werden, dass sie sich in Lebensgefahr begeben. Denen ist das egal, ob sie ihr Leben verlieren, wenn sie sich taufen lassen oder nicht. Natürlich hängen sie an ihr Leben, wie wir alle. Aber sie werden gedrängt durch den Heiligen Geist so stark. Und ein Beispiel dafür ist es in Indien. Ich kenne da persönlich auch eine Bekannte, die arbeitet mit Missionaren zusammen. Und ja, sie hat berichtet, dass die Menschen, die sich taufen lassen und das quasi bekennen, dass Jesus ihr Herr ist, sie werden verfolgt. Und zwar sehr, sehr stark. Zwar indirekt, nicht direkt, wird ihm mit dem Messer hinterhergerannt oder so, sondern sie werden einfach vom Leitungswasser abgeschnitten, vom Strom, vom Internet, vom Telefonie. Und sie werden verstoßen aus den Familien. Sie werden als Aussätzige quasi behandelt. Und dennoch lassen sie sich taufen. Dennoch bekennen sie den Herrn. Und da sehen wir einfach, nicht wir Menschen sind diejenigen, die so mutig sind und den Herrn bekennen, sondern der Heilige Geist, der drängt uns zur Unvernunft. Ja, also oft ist der Glaube unvernünftig. Es ist ein Kampf gegen unseren eigenen Verstand. Aber er bewirkt auch etwas, was ganz Großes. Und ich möchte einfach mal ganz kurz ein bisschen darauf eingehen. Was ist denn das Verhältnis zwischen Glaube und Gehorsam, Glaube und Werke? Wir hatten das zwar schon letzten Sonntag, aber weil die Taufe ein Werk ist, ein Handeln mit sich bringt, wollen wir das einmal noch mal ganz kurz beleuchten. Und zwar im Lukas, im 8. Kapitel, im Vers 15. Da sagt es das nämlich, dass nicht wir, sondern der Glaube etwas bewirkt. Also Lukas Kapitel 8, den Vers 15. Und zwar hier spricht es über ein Gleichnis, das Gleichnis des Sämann. Und der Sämann sät und dass einiges geht auf, anderes nicht, weil es nicht in guten Erdboden hineinfällt oder drauffällt. Und im Vers 15 den Vers, das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen Herzen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Also der Glaube, das, was ich gehört habe, das, was mir gesagt wurde, was ich verstanden habe aus der Bibel, das bewirkt quasi im Herzen, dass wir standhaft bleiben können, dass wir standhaft ausharren können. Das heißt, wenn Menschen 2 Jahre gläubig waren und dann abfallen, dann haben sie nicht diesen Glauben. Dann ist das ein anderer Glaube gewesen, einer, der nicht hier beschrieben wird. Es wird ein standhaftes Ausharren bewirkt. Und nicht 10 oder 15 oder 20 Jahre, sondern ein Leben lang wird ausgeharrt. Und das kommt nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Geistes. Und das sehen wir auch so im Jakobus, im zweiten Jakobus, im Jakobusbrief, Vers 14. Jakobus 2, Vers 14. Da geht das nämlich nochmal ganz stark darum, was der Glaube bewirkt. Und zwar, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und doch keine Werke? Kann ihn dieser Glaube retten? Also Werke, das heißt Folgen, sind nicht nur die Werke, keine Ahnung, ich baue etwas oder ich mache etwas oder ich sage etwas, sondern dass mich etwas zum Beispiel stört, dass ich verändert bin als Mensch, nicht mehr so bin, wie ich davor bin, dass mir Schimpfwörter schwerfallen zu sagen, dass ich merke, irgendwas passt nicht, wenn das aus meinem Mund kommt, dass wenn jemand den Namen des Herrn lästert und sich lustig macht über unseren Herrn Jesus Christus, dass einen plötzlich stört. Das sind alles Kennzeichen einer Bekehrung. Ja? Und diese Werke letztendlich, die werden dadurch bewirkt. Und wenn diese Werke nicht bewirkt werden, dann steht hier, dass dieser Glaube, ist als Frage, ist das denn dieser Glaube, der rettet? Das heißt, es gibt verschiedene Arten des Glaubens, sagt uns die Bibel hier selbst. Kann dieser Glaube retten? Wir wollen mal gucken, welcher Glaube denn rettend ist. Das wird im Johannes beschrieben. Johannes Kapitel 7, Vers 38. Und zwar, da steht geschrieben, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig. Die Bibel ist so wichtig für uns Christen und für uns Menschen, dass wir nicht irgendwie glauben an irgendetwas, das es da oben Leben gibt, oder irgendwie das Schicksal der Menschen doch von vor oben bestimmt wird, sondern dass wir so glauben, wie die Bibel es sagt. Dieser Glaube ist heilsrelevant. Dieser Glaube ist der einzige Glaube, der zu Jesus Christus führt. Das heißt, die Heilige Schrift kann man nicht einfach aus dem Fenster werfen und sagen, ich glaube allein an Jesus. Dann widersprechen wir der Schrift und auch Jesus' Worte, die er hier in der Schrift offenbart. Ein Beispiel dazu, eine Frage an euch. Ihr kennt das sicherlich. Jeder von euch hat sich bestimmt schon mal an der Zunge verbrannt. Heißer Tee, heiße Flüssigkeit, die man trinkt, oder eine Suppe, die man isst. Und dann hat man so eine Zunge, die nicht mehr so die Geschmacksnerven sind so wie betäubt. Man hat wie so ein Fell auf der Zunge. Und diesen Zustand, den erreicht man ganz schnell, leider. Und ein Beispiel, wenn uns jemand sagt, pass auf, die Suppe, die ist noch heiß, puste erstmal, nicht einfach direkt löffeln, sonst verbrennst du deine Zunge. Ja, dann glauben wir das, sagen wir ja, okay, dann warte ich. Aber es gibt dann auch die Leute, die sagen, ja, ich glaube das, und trotzdem probieren sie es aus. Und zack, die Suppe im Mund, und auf einmal hat man die Zunge verbrennt. Ähnliches Beispiel, wenn ich euch sage, es brennt hier drin, und ihr sagt mir, ja, wir glauben das, und alle bleiben sitzen, dann widerspricht das eurem Glauben eigentlich, ja, dem, was ihr gesagt habt zumindest. Und so ist dieser Glaube gemeint, ja, also dieser rettende Glaube ist ein Glaube, der einem zu handeln bewirkt. Nicht ein Glaube, der vom Handeln abhängig ist, sondern der das Handeln bewirkt und mit sich bringt. Und das ist ganz wichtig, nochmal festzulegen für uns alle. Und ich möchte euch fragen, diejenigen, die an Jesus Christus glaubt, ob ihr diesen Schritt der Taufe gemacht habt. Denn der Schritt der Taufe ist, wenn man sich zu Christus bekennt, als rettenden Herrn, kein Freiwilliger. Es ist ein Schritt des Gehorsams, ein Schritt, der notwendig ist, wenn man glaubt an Jesus Christus. Es gibt viele, die diesen Schritt nicht getan haben und trotzdem sagen, sie glauben. Doch das ist kein Glaube, der in der Bibel, aus der Bibel entspringt. Und ich möchte nochmal betonen, dass die Taufe, die ohne eine persönliche Überzeugung praktiziert wird oder gemacht wird, durchgeführt wird, also wenn man sich taufen lässt ohne Überzeugung, einfach weil es andere machen, dann ist es irrelevant. Dann zählt diese Taufe überhaupt nicht, weil die Symbolik nicht beachtet wird. Und wir sehen einfach, auch der Taufbefehl, den Missionsbefehl, den ich vorhin vorgelesen habe, der setzt voraus, dass es man jünger wird. Und zum Beispiel bei einem Baby geht das gar nicht. Es kann gar nicht verstehen, wenn man ihm was sagt. Es wird ja gar nicht gefragt, ob es sich taufen lassen will. Oder junge Kinder, die können das noch gar nicht sich auseinandersetzen. Und somit, und auch das Beispiel Jesu Christi spricht für eine Erwachsenentaufe. Und da sehen wir einfach, wie wichtig es ist, sich mal mit der Bibel zu beschäftigen. Und auch, dass alle christliche Denominationen sich an der Bibel allein orientieren müssen. Und es gibt keinen anderen Weg außer der Bibel. Das haben wir ja gesehen. Die Schrift selbst sagt das ja. Und die Voraussetzung der Taufe ist die Wiedergeburt. Es gibt noch etwas, was wir bekommen, wenn wir uns taufen lassen. Das sage ich eigentlich immer nur im Taufgespräch, gebe ich das preis. Und zwar, es ist ein bisschen versteckt, es erfordert ein Forschen in der Bibel. Und zwar im 1. Petrus, im Kapitel 3, im Vers 21, da steht Folgendes geschrieben. Und das ist der letzte Vers für heute. Wir haben viel gehört, aber ich denke, es ist doch einmal wichtig zu gucken, warum wir etwas machen, was wir tun. Warum wir so handeln, wie wir heute Morgen gesehen haben. Ja, also Kapitel 3, Vers 21 im 1. Petrusbrief. Und zwar hier ist wieder das Vorbild Jesu Christi. Und es wurde uns gegeben, das Vorbild, und hier spricht es auch über das Vorbild, in Vers 21, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Also die Taufe, wird hier geschrieben, ist rettet nicht, es ist ein Bild für die Rettung auch, und es ist nicht, dass uns die Sünden vergeben werden über die Taufe, sondern das wird in dem Gebet zu Gott gemacht. Und durch das Vergießen des Blutes Jesu Christi ist das erreicht. Aber es wird uns was gegeben, nämlich ein gutes Gewissen. Wir kriegen, wenn wir uns taufen lassen, ein gutes Gewissen. Ähnlich wie Kinder, die etwas gut getan haben, sich freuen, wenn sie gelobt werden, ist das auch hier, dass wir, die wir uns Jünger oder Christen nennen, Jesu Christi, dass wir ein gutes Gewissen bekommen. Das ist auch ein Lohn, eine Erleichterung. Ich habe etwas getan. Ich habe etwas getan, wo Jesus stolz drauf ist, was er verlangt hat. Und das erfüllt einen auch mit Freude. Und vielleicht nochmal zu den weißen Kleidern, dass es rein ist. Jesus ist rein gestorben. Und ja, ich weiß nicht, die Taufe ist jedes Mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich junge oder alte Menschen sehe, dann erfüllt einen das mit besonderer Freude, denn das ist ein Bekenntnis bei den jungen Menschen, dass sie mutig sind, dass sie so geistesgetränkt sind, dass sie in den jungen Jahren, wo man wirklich viel darauf achtet, was denken die Menschen auch von mir, wie gefalle ich den Menschen oder wie gefalle ich ihnen nicht. Darauf achtet man in jungen Jahren sehr stark und trotzdem sich dafür zu entscheiden. Ich möchte Jesus Christus entscheiden. Ich finde, das ist ein ganz großes Zeugnis an sich, aber auch für alte Menschen. Wenn alte Menschen sich taufen lassen, betonen sie, dass sie ihr Leben lang falsch gelebt haben. Und das erfordert viel, sehr viel Mut, finde ich, und sehr viel Geistgedrängtheit. Und es bringt einen zum Nachdenken. Jedes Mal, wenn man Täuflinge sieht, fragt man sich selbst oder sollte man sich selbst fragen. Ich stelle euch diese Frage heute Morgen jedem Einzelnen für euch selbst. Stellt euch diese Frage. Wie war es, als ich mich taufen ließ? Wie habe ich mich da nicht nur gefühlt, sondern wie war da meine Beziehung mit Jesus Christus und wie ist sie jetzt im Vergleich? Ich denke, das ist ein wichtiger Appell an uns alle, dass wir uns selbst einfach nochmal auseinandersetzen. Bin ich vielleicht ein Christ, der eingeschlafen ist? Wenn du kein Christ bist, wenn du nicht weißt, was das alles mit sich bringt und dass sich alles irgendwie komisch anhört, aber du denkst, naja, vielleicht gibt es einen Gott doch, dann möchte ich dir Mut machen. Bete zu Jesus Christus um Vergebung deiner Sünden und am besten machst du das mit jemandem zusammen, damit du direkt auch bekennst, dich bekennst zu Jesus Christus. wenn du wirklich diesen Schritt gehen willst. Du kannst mich auch sehr gerne jetzt ansprechen, nach dem Gottesdienst hier sehr gerne. Und auch die Brüder, die vorne standen, oder den Leuten, die du vertraust, wo du weißt, sie gehen den Weg treu mit Jesus Christus. Man hat nichts zu verlieren, wirklich nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Wenn man Kind Gottes ist, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, ist es besser, als die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen, ohne ihn. Amen.